Wir hören jetzt gleich nicht den ganzen Beitrag noch, sondern nur ein kleines Schnipselchen. Ich hoffe, du kannst das dann auch hören. Nämlich, was die Leute zur Einführung der Waffenverbotszone ein Jahr nach der Waffenverbotszone gesagt haben. Das hören wir uns kurz an. Da haben wir nämlich eine kleine Straßenumfrage gemacht.
Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass es sicherer geworden ist, aber es ist auch nicht unsicherer geworden. Ich weiß nicht, ich habe im letzten Jahr ein Kind bekommen und ich fühle mich jetzt auch abends, wenn ich durchs Ravet spaziere, immer noch genauso sicher wie vorher.
Wir wohnen jetzt schon 10 Jahre hier, aber sicherer fühlen wir uns auch nicht.
Also meines Erachtens wurde die Straße jetzt dadurch nicht sicherer. Ich hielt das alles eher für eine Maßnahme, um die Leute besser kontrollieren zu können.
Ohne Messer, ohne alles in dieser Straße ist es wirklich besser. Weil immer gibt es die Probleme.
Ja, die ist immer wieder halt sehr hoch. Das führt auch nicht bei mir dazu, dass ich mich sicherer fühle.
Also ich sehe, wenn ich die Straße hoch und runter laufe, sehe ich die auf jeden Fall jeden Tag. Die sind schon sehr präsent hier.
Ja, da ging es gerade um die Polizei beim letzten Wortbeitrag. Und ja, die Waffenverbotszone, die ist jetzt mehr oder weniger Geschichte, oder Jule? Ich weiß nicht, so richtig kann man das auch nicht sagen.
Ja, das ist so ein bisschen verwirrend. Also wenn man in den Bereich inzwischen einfährt, seit März oder April, hat man da auf jeden Fall diese Schilder, die die Zone umringen, die aber doch erheblich abgeklebt sind, weil ja, und das habt ihr vielleicht auch schon besprochen oder erwähnt, mit einem Urteil aus dem März 2021, der Teil der Verbotszone, der sich auf gefährliche Gegenstände, also weiß ich nicht, Pfefferspray, irgendwie Holzstöcke oder so bezog, der ja vom Verwaltungsgericht gekippt wurde, vom Oberverwaltungsgericht, sehr erfreulicherweise und jetzt tatsächlich in der Zone nur noch verboten ist, was eigentlich sowieso verboten ist. Ne? Insofern ist es eine relativ reduzierte Zone, aber meine Kritik ist, oder auch welche linke Kritik ist, dass trotzdem offiziell diese Zone, diese Verordnung noch nicht begraben oder beerdigt wurden und offiziell die Verbotszone mit der Ermächtigung der Polizei dort auch verdachtsunabhängig zu kontrollieren weiter existiert.
Ja, wir haben es eben schon gehört in den Interviews, also die Meinung zur Waffenverbotszone, die ist erfahrungsgemäß, wie das immer so ist, gespalten, aber da wurde ja auch wissenschaftlich rangegangen. Es gab eine Evaluierung, die hat stattgefunden, da gab es auch ein Hin und Her, ob das jetzt über die Polizeihochschule läuft oder über die Universität Leipzig. Ja, was lässt sich denn retrospektiv, was würdest du jetzt persönlich sagen über die Einführung der Waffenverbotszone? War das ein Schuss in den Ofen oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, es war ein Schuss in den Ofen. Es war also wirklich ein massives Stück Symbolpolitik, wo man jetzt fragen kann, ja, 2018 ist sie eingeführt worden. 2019 waren, also im November 2018, August 2019 waren Landtagswahlen. War das sozusagen auch ein Stück sozusagen Law and Order Kompetenz der CDU, der sächsische Innenminister hat ein CDU-Parteibuch, was sie damit vorführen wollten in einer Straße, die genau wie der Stadtteil Konnewitz wahrscheinlich sachsenweit bekannt ist als vermeintlich gefährliche Straße, Straße, die vor allem durch Menschen mit Migrationsbiografie vermeintlich gefährlich gemacht wird. So wird ist ja der Spin über die Eisenbahnstraße, vor allem von den Menschen, die noch nie da waren. Und für mich retrospektiv bin ich auch immer noch so ein bisschen schockiert über das Agieren des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig, der diese Waffenverbotszone ja mit dem Innenministerium quasi über die Köpfe nicht nur der Stadtbevölkerung, sondern auch des Stadtrates weg eingeführt hat. Dort mit diesem feierlichen Eröffnungsakt November 2018, was eigentlich gar nicht so richtig zu dieser Stadt Leipzig passt. Ne? Also eigentlich ist schon eine Erfahrung hier, dass Dinge hier auch ausdiskutiert werden, dass hier auch gefragt wird, dass hier eine Beteiligung stattfindet und das war in dem Fall wirklich überhaupt nicht so. Und dann ist natürlich der nächste Akt in dieser Rückschau, dass die versprochene Evaluierung, die 2019, also ein Jahr nach der Einführung beginnen sollte, massiv verzögert wurde und das lässt sich jetzt nicht allein mit Corona irgendwie beschreiben, die Evaluierung wurde ja schlussendlich dann im Juni diesen Jahres 2021, damit anderthalb Jahre später sozusagen erst vorgelegt.
Genau, ja. Burkhard Jung nimmt in dieser ganzen Rolle ja, ja mehr oder weniger eine wirklich unglückliche, wenn man das so sagen kann, Position ein. Ich hatte damals auch mit Sven Morlock von der Freibeuter-Fraktion geredet und ja, die waren ja auch dafür, die Waffenverbotszone sofort abzuschaffen. OB Jung wollte dann noch abwarten, diese Evaluierungsergebnisse. Ja, laut diesen Evaluierungsergebnissen wünschen sich ja auch ein Teil der Bevölkerung, das darf man ja auch nicht vergessen, mehr bürgernahe Polizei. Ja, das ist ein... Was, wie würdest du diese Forderung bewerten oder genau, was würdest du dazu sagen?
Ja, vielleicht erstmal zwar noch zur Evaluierung. Es war tatsächlich dann auch ein Stadtratsbeschluss, ich meine aus dem Sommer 2019, kriege ich jetzt nicht so ganz hin, also kurz vor der Einjahresfrist, zu sagen, Stadt Leipzig, macht euch mal bitte stark, dass in der Evaluierung nicht nur Polizeiwissen, Polizeierfahrung und Polizeidaten niedergelegt sind, sondern dass tatsächlich auch diese Beteiligung, die bei der Einführung nicht stattgefunden hat, wenigstens an dem Punkt nachgeholt wird. Und das ist ja dann auch gemacht worden mit Befragungen von Einwohnern, Einwohnerinnen und mit Befragungen von Multiplikatoren, also Vereinen, Initiativen, Läden und so weiter, die dort im Stadtteil ansässig sind. Naja, und die bürgernahe Polizei, also na klar ist es so, das war ja im Beitrag wahrscheinlich auch gemeint, dass die Waffenverbotszone damit mit Leben erfüllt wurde, dass dort Bereitschaftspolizei, also geschlossene Polizeieinheiten, Streifen ständig sozusagen auch präsent waren und ihre Kontrollkompetenz ausgeübt haben. Und das ist jetzt nicht für alle Menschen irgendwie Sicherheitsgefühl bestärken, sondern kann genau auch das Gegenteil bewirken. Ne? Also gerade bei, weiß ich nicht, kritischen Menschen, bei jungen Menschen, aber auch bei Menschen mit Migrationsbiografie, die vielleicht schon selber schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Bürgerpolizei, ich kann das so ein bisschen verstehen, das ist vielleicht eher eine Polizei, die dann auch zu Fuß unterwegs ist, die man kennt im Stadtteil, mit denen man reden kann, die jetzt nicht bewaffnet, behelmt und hochgerüstet dort durch den Stadtteil kurven. Aber eigentlich ganz persönlich und politisch finde ich sozusagen, dass Polizei sozusagen, wenn es um Lösung von vielleicht sozialen Konflikten oder von, weiß ich nicht, lebensweltlichen Konflikten, Konflikten zwischen Menschen verschiedener Herkunft oder sozialen Milieus oder Klassen sozusagen geht, da eigentlich gar nichts zu suchen hat in Konfliktmanagement, sondern tatsächlich das eine zivile Aufgabe ist. Ne? Also ich kann sozusagen schlussendlich auch die Forderung nach Bürgerpolizei zwar verstehen, aber nicht unbedingt unterstützen, weil man müsste, glaube ich, nochmal fragen, vor was haben die Leute eigentlich Angst, was ist das Problem dort? Und wenn wir darüber reden, dass in den letzten 2-3 Jahren vor allem so große eruptive Konflikte mit Schusswaffengebrauch oder auch mit Messern, die aber in einer sehr abgegrenzten Gruppe stattgefunden haben jeweils, nämlich irgendwelchen rivalisierenden Gruppen, jetzt gar nicht ohne Migrationszuschreibung, sondern einfach irgendwie Männer, die ihre Konflikte gewaltsam lösen, sich abgespielt haben, ist die Frage, ob da die Bürgerpolizei die richtige Antwort ist oder ob nicht normale, gezielte polizeiliche Arbeit da irgendwie sinnvoll ist. Ne? Also mit einer Forderung nach Polizeipräsenz per se kann ich mich politisch nicht so richtig anfreunden.
Ja, das dachte ich mir schon. So, jetzt ist die Waffenverbotszone, jetzt haben sie da bei den Schildern, haben da so ein paar Sticker drüber geklebt, dass jetzt nur noch die Waffen verboten sind, wie das ja auch eigentlich überall verboten ist. Mhm. Naja, wir haben damals auch mit einem Kneipenwirt gesprochen, der in Flensburg war das, glaube ich, wo die Waffenverbotszone eingerichtet wurde, irgendwie sagte, ja, er hat da irgendwie Erfolg. Das war aber auch ein Viertel, wo eher so Kneipen und sowas waren. So, ja, Waffenverbotszonen sind ja jetzt in Deutschland mehr oder weniger, man hat so das Gefühl, das ist so ein innenpolitisches Ding, die immer überall aufzuziehen, da wo es irgendwie gerade Probleme gibt. Und in Halle an der Saale ist zum Beispiel am Hauptbahnhof jetzt auch so eine Waffenverbotszone, gegen die auch gerade von den kritischen Juristen geklagt wird. Wie bewertest du denn überhaupt diesen Ruf immer nach Waffenverbotszonen als Mittel? Man stilisiert sich damit ja irgendwie so von wegen so als Macher oder keine Ahnung, die CDU kann sagen, ja, wir sind hier die Law and Order Partei und wir kümmern uns. Aber was würde denn wirklich helfen, deiner Meinung nach?
Naja, im Grunde ist sozusagen eine Waffenverbotszone ist ja sozusagen eigentlich nur eine Fortsetzung dessen, was weiß ich nicht, seit den 80er, 90er Jahren verstärkt sozusagen auch in so Kriminalitätsbekämpfungsstrategien aufgetaucht ist, nämlich Räume zu definieren, also örtlich zu schauen oder örtlich auch zu stigmatisieren. Das sind Räume, wo Prostitution stattfindet, wo sich sogenannte gefährliche Gruppen, also ganz klassischerweise so Punks, Wohnungslose oder eben Migrantinnen und Migranten aufhalten. Und an diesen Orten, also die Orte zu definieren und dort sozusagen ganz gezielt mit einer krassen Erweiterung polizeilicher Befugnisse rumzuhantieren. Das sind klassischerweise Hauptbahnhöfe oder Bahnhöfe. Ne? Also auch der Bereich um den Hauptbahnhof in Leipzig ist als sogenannter gefährlicher Ort nach Polizeigesetz deklariert und auch da ist die Polizei ermächtigt zu kontrollieren, zu durchsuchen und streift da auch immer rum. In Halle wird das ähnlich sein. Insofern ist das sozusagen noch eine Ausweitung dieser präventiven polizeilichen Tätigkeit und das ist natürlich problematisch, ne? weil es im Endeffekt gar nicht mehr darum geht, was passiert da eigentlich konkret an Kriminalität, Straftaten, sondern es geht um eigentlich eine Vorverurteilung von Räumen und von Menschen, die sich in diesen Räumen aufhalten. Das ist super problematisch und was man machen kann, ist natürlich, wie es vielleicht auch vorher schon angedeutet habe, vielleicht sollte man, und das ist auch in Bezug auf den Hauptbahnhof in Leipzig so ein bisschen passiert inzwischen. Man sollte sozusagen mal auseinanderzerren, was sind da eigentlich für Problemlagen, was sind da für Menschen, was bräuchte es sozusagen eher sozial-gesellschaftspolitisch für Lösungsstrategien. Und beim Hauptbahnhof in Leipzig gab es da ein einjähriges Forschungsprojekt, was zum Schluss kam, es ist jetzt nicht sozusagen die Polizeipräsenz, sondern eigentlich bräuchte es eine Wohnungslosenunterkunft und einen überdachten Raum, wo Menschen, die arm sind, sich sozusagen auch mal aufwärmen können, vielleicht sozialarbeiterisch Kontakt bekommen. Da ist auch herausgefunden, dass sich besonders viele Migrantinnen und Migranten am Hauptbahnhof aufhalten, weil dort kostenlos WLAN zur Verfügung steht und die natürlich dann sozusagen da aufeinander hocken. Und natürlich wird dort auch gedealt, klar, ne? Und da ist ja sozusagen drogenpolitisch jetzt ein bisschen was zumindest in der Bewegung in Richtung Legalisierung und nicht Kriminalisierung. Ne? Also es gibt da ganz verschiedene Ansatzpunkte, wo man die sozusagen auch auf zum Beispiel die Eisenbahnstraße übertragen kann. Ne? Warum macht man da nicht mehr sozialarbeiterische präventive Arbeit? Das klingt jetzt immer so ein bisschen gesellschaftsromantisch, aber vielleicht ist das wirklich ein Ansatz, wenn man den Befund hat, dass dort vor allem Gruppen von jungen Männern sozusagen aneinander geraten, muss man halt sich überlegen, wie man da auch vorher reinkommen kann. Ne? Und wenn es ganz krass um Kriminalität oder schwere Kriminalität, organisierte Kriminalität, Geldwäsche und so weiter geht, dann muss natürlich irgendwie eine vernünftige Kriminalpolizei dort agieren, aber nicht die, ich sag mal, Schläger von der Bereitschaftspolizei, die da machen können, was sie wollen. So, ne?